Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Walschen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 25 vom 18. November 2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und in dieser Folge habe ich Themen für dich, unter anderem, warum das Parken im Edertal angenehmer wird, welche Gelder in den Kommunen und vom Land wohin fließen und wo Ampeln für mehr Verkehrssicherheit sorgen sollen. Beim Thema in Fokus befassen wir uns heute mal mit den ganz miesen Tricks von Betrügern. Die Polizei gibt Tipps und am Ende habe ich eine gute Nachricht für dich, die kommt diesmal aus Edertal. Los geht's. Wenn du gewohnter Hörer bist, dann weißt du, es geht erstmal in den Wochenrückblick, was hat uns bewegt und was war in Waldeck wichtig. Erster Blick nach Twistetal. Die Freiwillige Feuerwehr, die hat die vierten Klassen der Grundschulen in Bernhof und Twiste nämlich zu einem ganztägigen Brandschutzunterricht in die Feuerwehrhäuser eingeladen. Die Brandschutzerzieher klärten die Kinder über Feuerentstehung, Löschmethoden und das richtige Verhalten im Notfall auf. Besonders wichtig war die Demonstration der Schutzausrüstung. Die Kinder sollten verstehen, dass unter dem Schutzanzug ein Mensch steckt, vor dem sie keine Angst haben müssen. Mit Experimenten zeigten die Feuerwehrleute die Gefahren von Feuer und Rauch. Jedes Kind durfte bei einer kleinen Löschübung mitmachen und einen Notruf absetzen. Zum Abschluss warben die Brandschützer für die Jugendfeuerwehr. In allen Orten von Twistetal gibt es Jugendwehren für 10- bis 19-Jährige. Jüngere Kinder ab 6 Jahren können in einer der 4 Kindergruppen in Bernhof, Gembeck, Mühlhausen oder Niederwarolder mitmachen. Die Feuerwehr dankte der Grundschule für die gute Zusammenarbeit und sie hofft, dass die Kinder das Gelernte nie brauchen werden. Die Brandschutzerziehung ist seit über 35 Jahren fester Bestandteil der Feuerwehrarbeit in Twistetal. In Korbach, da haben die Stadtverordneten intensiv über eine mögliche Steuererhöhung diskutiert, und zwar für die Spielapparate. Die CDU hatte beantragt, die Steuern um rund 67% auf 20 Prozentpunkte anzuheben. CDU-Fraktionschef Janne Göbel begründete den Vorstoß mit der angespannten Finanzlage der Stadt und verwies auf vergleichbare Anpassungen in anderen Kommunen. Andere Parteien kritisierten den Antrag scharf. Besonders emotional wurde die Debatte, weil Kai Schumacher von den Freien Wählern selbst Automatenbetreiber ist. Er bezeichnete die geplante Erhöhung als Erdrosselung der Betriebe. SPD-Fraktionschef Helmut Schmidt warnte, der Antrag sei rechtlich angreifbar und außerordentlich unglücklich. Besonders die CDU-Begründung, mit den Mehreinnahmen könnten Feldwege saniert werden, stieß auf Kritik. Die Spielapparate-Steuer bringt der Stadt derzeit rund 478.000 Euro jährlich ein. Das sind 0,6% der städtischen Einnahmen. Die Erhöhung ist vorerst vom Tisch. Der Magistrat soll nun das weitere Vorgehen prüfen und einen Lösungsvorschlag erarbeiten. In Korbach gibt es übrigens aktuell 151 Spielautomaten. In Reinhardshausen, da soll sich die Parkplatzsituation merklich entspannen. Die Stadtverordneten von Bad Wildungen haben einstimmig beschlossen, rund 70 zusätzliche öffentliche Stellplätze zu schaffen. Ein gekündigter Pachtvertrag mit der Klinik machte dies möglich. Der ehemalige Klinikparkplatz an der Quellenstraße mit 61 Plätzen steht ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Fläche war jahrzehntelang mit einer Schranke gesperrt und nur für die Klinik reserviert. Zusätzlich werden an der Straße am Kreuzfeld zwischen den Einmündungen Gräfin-Juliane-Weg und Hahnberg 13 Parkplätze markiert. Die Markierungen sollen im Frühjahr aufgemacht werden. Auf beiden Flächen werden Parkscheinautomaten aufgestellt. Die Gebühr beträgt 60 Cent pro Stunde. Die Stadt rechnet mit Mehreinnahmen von jährlich rund 10.000 Euro. Im Frühjahr 2026 muss die Parkgebührenordnung dann erneut angepasst werden. Ab 2027 werden Parkgebühren nämlich mehrwertsteuerpflichtig. Die Verwaltung geht davon aus, dass auch die Einteilung der Parkzonen neu geregelt werden könnte. In Edertal, da werden die Friedhofsgebühren steigen zum 1. Januar 26 um rund 23%. Die Gemeindevertreterversammlung, die beschloss die Erhöhung mit großer Mehrheit bei 3 Gegenstimmen. Eine Erdbestattung kostet bislang 650 Euro, das Beisetzen einer Urne 245 Euro. Dazu kommen Gebühren für die Nutzung der Friedhofshalle und deren Reinigung. Die Gebühren wurden zuletzt vor 10 Jahren angehoben. Im Haushalt 2025 kalkulierte die Gemeinde mit einem Defizit von mehr als 370.000 Euro für die Friedhöfe. Nur die Fraktion Wir Edertaler stimmte gegen die Erhöhung. Fraktionschef Holger Blume kritisierte die wachsenden Überhangflächen auf den Friedhöfen. Weil sich der Trend zu platzsparenden Urnenbestattungen fortsetze, würden viele Grabflächen nicht mehr benötigt. Die Grünen-Fraktion hielt dagegen. Die Gemeinde sei verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben. Mit den neuen Gebühren bewege sich Edertal auf dem Niveau der Nachbarkommunen. Bürgermeister Fredrik Westmeier warb für mehr ehrenamtliche Eigenbeteiligung der Dorfgemeinschaften bei der Friedhofspflege. Als Vorbild nannte er die von Wellnern finanzierte Narzissenwiese mit 2000 Blumenzwiebeln auf dem örtlichen Friedhof. Aus einem jahrelangen Leerstand in Korbach, da wird jetzt neues Leben. Auf dem Grundstück der ehemaligen Postfiliale an der Poststraße, da soll bis Herbst 27 ein moderner Pflege- und Wohnstandort entstehen, der gleich mehrfach positiv wirken soll. Das Immobilienunternehmen Correos hat die Baugenehmigung jetzt erhalten und schafft mit dem Projekt rund 100 neue Arbeitsplätze in der Region. Ab Mitte November beginnt der Rückbau des leerstehenden Gebäudes, das die Feuerwehr Korbach zuvor noch für Übungen nutzen konnte. Auf dem 6500 Quadratmeter großen Grundstück nahe dem Stadtzentrum entstehen zwei Gebäude. Eine Seniorenresidenz mit 119 Einzelzimmern für vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege sowie ein Wohngebäude mit 31 barrierefreien Wohnungen. Die Seniorenresidenz wird nach KfW-Effizienzhaus 55 Standard gebaut und mit Photovoltaikanlage sowie Wärmepumpe ausgestattet. Klimafreundlich und zukunftsorientiert, wie es heißt. Das Pflegeunternehmen Compassio wird den Betrieb übernehmen. Attraktiv soll wirken die zentrale Lage. Die soll kurze Wege zu Geschäften, Ärzten und Kultureinrichtungen ermöglichen. In Haubern, da gab es verheerende Hochwasser 2008, 2017 und 2021. Und jetzt können die Anwohner an der Lengel aufatmen. Die lang ersehnte naturnahe Umgestaltung des Baches mit umfassenden Hochwasserschutzprojekten, die ist nämlich jetzt abgeschlossen. Zwei Regen- und Sedimentrückhaltebecken, die Verbreiterung der Lengel und ihre Verlegung im Bereich der Bebauung, die sollen künftig Überschwemmungen verhindern. Auch bei einem 100-jährigen Hochwasser. Ein wichtiger Erfolg für die Sicherheit der Menschen vor Ort. Die Bauarbeiten als erster Abschnitt der gesamten Lengel-Naturierung haben 335.000 Euro gekostet und werden vom Land Hessen finanziert. Das Gesamtprojekt ist auf 4 Millionen Euro veranschlagt und verbessert die Wasserqualität der 11,4 Kilometer langen Lengel von Haubern bis zur Mündung in die Eder. Besonders freuen sich die Hauberner über den neuen Holzsteg am Teichgelände, die Kirsche auf der Sahnehaube, wie Stadtvertreterin Sophie Berkenkopf sagte. Ortsvorsteher Armin Hesse plant bereits, das renaturierte Gelände für die 825-Jahr-Feier im kommenden Jahr zu nutzen. Der Wildunger Hospizverein, der wächst weiter und stärkt seine wichtige Arbeit. Ab 1. Januar tritt eine hauptamtliche Koordinatorin mit einer halben Stelle ihren Dienst an. Diese personelle Verstärkung ermöglicht es dem Verein, noch besser für schwerkranke und sterbende Menschen sowie ihre Angehörigen da zu sein. Vorsitzender Eckhard Hein verkündete die gute Nachricht auf der Jahreshauptversammlung und würdigte gleichzeitig den außergewöhnlichen Einsatz der bisherigen ehrenamtlichen Koordinatorin Gabriele Gutheil-Mombrei, die diese Aufgabe zusätzlich zu ihrer hauptberuflichen Tätigkeit übernommen hatte. Die positive Entwicklung zeigt sich auch in anderen Bereichen. 2025 erfolgten bereits 18 Begleitungen durch die ehrenamtlichen Hospizbegleiter, Tendenz steigend. Drei neue ehrenamtliche Betreuungskräfte verstärken das Team. Besonders kreativ, Trauerbegleiterin Olivia Maschke bietet Trauerspaziergänge an, bei denen Trauernde gemeinsam den Dankenraum geben können. Die Finanzlage des Vereins ist dank engagierter Unterstützer und größerer Spenden ganz gut. Ein ermutigendes Beispiel dafür, wie Menschen in schweren Zeiten aufgefangen werden. Eine Hürde in Korbach ist genommen. Korbach bleibt Berufsschulstandort für Friseurauszubildende. Zum Stichtag am 1. November konnten 12 neue Ausbildungsverträge im Friseurhandwerk geschlossen werden. Genau die erforderliche Zahl, um die Fachklasse im ersten Lehrjahr zu sichern. Die Kreishandwerkerschaft dankte den Friseurbetrieben in Weiling-Frankenberg für ihr großes Engagement. Dass die Betriebe zusammenhalten und regionale Verantwortung übernehmen, das zahle sich aus. Hintergrund ist das landesweite Projekt Zukunftsfähige Berufsschule des Hessischen Kultusministeriums, das die duale Ausbildung auch in ländlichen Regionen stärken soll. Gerade im Flächenlandkreis ist der wohnortnahe Unterricht entscheidend für junge Menschen und Betriebe. Das zeige, wie stark unser Handwerk im Landkreis zusammenhalte, betonte Maria Krasnikow, Obermeisterin der Friseurengung. Geschäftsführer Kai Bremmer ergänzte, jeder einzelne Ausbildungsplatz zähle für die jungen Menschen, für die Wirtschaft und für unseren Schulstandort. In Bad Arolsen, da gibt es die Arolsen Archives. Die erhalten jetzt ein neues Archivgebäude. Jetzt, okay, Anfang 2026 beginnt zumindest der Bau in der Jahnstraße, direkt gegenüber dem Hauptsitz in der Großen Allee. Bis 2028 soll ein modernes Gebäude für das von der UNESCO als Weltdokumentenerbe eingestufte Archivmaterial entstehen. Bauherrin ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Umsetzung übernimmt der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen. Im Januar 2026 wird zunächst das alte Bestandsgebäude abgerissen, das einst als Hotel am Park bekannt war. Der Entwurf stammt vom renommierten Architekturbüro Nieto Soberniano Aquedectos. Die Fassade aus rot eingefärbten Betonfertigteilen erinnert an Archivboxen. Das Gebäude erstreckt sich vom Keller über das Erdgeschoss und drei weitere Etagen. Die Decken müssen extrem große Massen tragen. Das Papiergewicht von 30 Millionen Dokumenten erfordert eine Tragfähigkeit von 1500 Kilogramm pro Quadratmeter. Die Arolsen Archives sind das weltweit größte Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Die Sammlung enthält Hinweise zu rund 17,5 Millionen Menschen. Die Fertigstellung ist für Ende April 2028 geplant. Die Korbacher Stadtverordneten, die machen mehr Druck für mehr Fußgängersicherheit in vier Ortsteilen. Mit 17 Ja-Stimmen bei 8 Enthaltungen beschloss das Parlament, sich hinter die Pläne für Bedarfsampeln in Lelbach, Rehna, Meininghausen und Nordenbeck zu stellen. Die Stadtverwaltung hatte die Ampeln bereits vor über einem Jahr beim Landkreis und bei Hessenmobil beantragt. Ein gemeinsamer Termin wurde vom Landkreis wenige Tage vorher abgesagt, weil angeblich noch Zahlen fehlten. Der Termin soll nun am 14. November nachgeholt worden sein. Lelbachs Ortsvorsteher Stefan Höpfel begrüßt die Initiative. Kindergartenkinder, Schüler und Senioren müssten mehrmals täglich über den Fußgängerüberweg an der Bundesstraße vom Ober- ins Unterdorf oder andersrum. Einige Autofahrer würden hier nicht stoppen. CDU-Fraktionschef Janne Göbel betonte, man wolle der Verwaltung Rückendeckung geben und ein Signal an die Ortsteile senden. Die Grünen kritisierten, der Landkreis verschleppe das Thema. Freiwillige und FDP enthielten sich. Die Verwaltung erfülle ihre Aufgabe bereits. Die Stadt soll das Parlament jetzt bis Februar 26 über die weiteren Pläne informieren. Die Waldecker Stadtverordneten, die haben jetzt den ersten Nachtragshaushalt für 2025 einstimmig verabschiedet. Trotz erheblicher Mehrbelastungen schließt der städtische Haushalt weiterhin mit einem positiven Ergebnis ab. Der Hauptgrund für die Haushaltskorrektur ist die Anpassung der Kreisumschulumlage durch den Landkreis. Dies bedeutet für die Stadt einen Mehraufwand von rund 460.000 Euro. Zwar erhöhen sich gleichzeitig die Schlüsselzuweisung um 306.000 Euro, unterm Strich verbleibt dann aber eine Mehrbelastung von etwa 154.000 Euro. Weitere notwendige Anpassungen verschlechtern das Jahresergebnis zusätzlich um 452.000 Euro. Dennoch schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von ca. 60.000 Euro ab. Im Finanzhaushalt waren Korrekturen aufgrund von Ausschreibungsergebnissen erforderlich, unter anderem bei der Kläranlage Scheid. Positiv, die ursprünglich vorgesehene Kreditermächtigung von ungefähr 2 Millionen Euro kann um 850.000 Euro reduziert werden. Die Stadt muss somit nur noch 1,2 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. CDU-Fraktionschef Michael Keller kritisierte die Umlagenerhöhung scharf und bezeichnete die rund 600.000 Euro Mehrkosten bei der Kläranlage Scheid als hausgemachtes Problem. Bürgermeister Nikolaus Havel sagt zu, die Kostenentwicklung offenzulegen. Wir bleiben in Waldeck. Die Vereine in Waldeck, die sollen künftig auch bei Feierlichkeiten nichts für die Nutzung städtischer Räume zahlen. Die Stadtverordnetenversammlung, die hat einen Antrag der Grünen zur Erweiterung der Vereinsförderung nämlich beschlossen. Bereits Anfang 2025 waren neue Richtlinien in Kraft getreten, die Vereine unter anderem durch die Bereitstellung von Übungsräumen fördern. Grünen-Fraktionschef Jürgen Schanner räumte ein, die tatsächliche Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser sei dabei unterschätzt worden. Unter Umständen fielen für Vereine Kosten an, die viele ehrenamtlich organisierte Vereinigungen nicht tragen könnten. Ziel der Initiative ist es, Vereinen die Nutzung von Bürgerhäusern, Mehrzweckräumen und Dorfgemeinschaftshäusern auch über den reinen Übungs- und Trainingsbetrieb hinaus kostenfrei zu ermöglichen. Die FDP begrüßte den Vorstoß und verwies darauf, dass auch der Dorftreff im alten Freienhagener Rathaus in die Richtlinie einbezogen werden müsse. Die CDU enthielt sich bei der Abstimmung. Fraktionschef Michael Keller kritisierte, der Antrag sei nicht präzise genug verfasst. signalisierte aber Bereitschaft zur Mitarbeit im Arbeitskreis. Die Verwaltung wird nun gemeinsam mit dem Arbeitskreis Vereinsförderung die bestehenden Richtlinien überarbeiten. Deutschland bereitet sich auf den Ernstfall vor. Oberst Siegfried Zeyer, Kommandeur des Heimatschutzregimentes 5, der erläuterte jetzt bei einem Themenabend der SPD Waldeck-Frankenberg den Operationsplan Deutschland, und zwar in Korbach. Das Land soll zur logistischen Drehscheibe für NATO-Truppen werden. Zeyer sprach von einer hybriden Bedrohungslage zwischen Krieg und Frieden. Er nannte russische Kampfjets im Luftraum Litauens und Estlands sowie das russische-belarussische Manöver Zapad 2025 als Beispiele. Rund 30 Zuhörer, viele davon Reservisten, verfolgten den Vortrag konzentriert. Im Ernstfall sollen innerhalb von 6 Monaten rund 800.000 NATO-Soldaten durch Deutschland marschieren, auf insgesamt 13.000 Kilometern mit etwa 200.000 Fahrzeugen. Verpflegung, Treibstoff und Munition müssen gelagert werden, Unterkünfte bereitgestellt. Man rechnet mit täglich rund 800 Verletzten und Kranken. Zeyer räumte ein, dass noch Fahrzeuge, Fahrer, Unterbringungsmöglichkeiten und Munitionslager fehlen. Bis spätestens 2029 müsse die Bundeswehr glaubhaft vorbereitet sein. Bereits jetzt wurden Verträge mit zivilen Hilfsorganisationen geschlossen. Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Malteser sind ebenfalls eingebunden. Zeyer schloss mit den Worten: Wer den Frieden will, muss den Krieg vorbereiten. Die Stadtverordneten von Lichtenfels, die haben die Verkaufspreise für die Baugrundstücke im neuen Baugebiet über dem Herrengarten in Gordelsheim festgesetzt. Und zwar 40 Euro werden pro Quadratmeter fällig. Hinzu kommen Erschließungskosten für Vorstufenausbau, Straße und Beleuchtung sowie einmalige Beiträge für Wasserversorgung und Entwässerung. Die Stadtverordneten votierten einstimmig für das Zahlenkonstrukt. Die Erschließungskosten könnten sich nach derzeitigen Berechnungen auf 15 bis 20 Euro pro Quadratmeter belaufen, erklärte Ordnungsamtsleiter André Gutmann. Der genaue Preis wird erst nach der Schlussrechnung feststehen, mit der bis Anfang Januar 2026 gerechnet wird. Es gibt bereits einige Interessenten. Horst Wendt, Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, betonte, die Stadt liege damit moderat im niedrigen Preisbereich im Vergleich zu anderen Kommunen wie Korbach. Die Erschließungsarbeiten sollen noch im laufenden Jahr abgeschlossen sein. 14 Bauplätze entstehen in der Verlängerung der Straße Hohler Weg, 13 für Einfamilienhäuser und ein größeres Areal für ein Mehrfamilienmietshaus. Und wir bleiben mal bei diesem Thema. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der startet jetzt ein Pilotprojekt für sozialen Wohnungsbau, und zwar in Bad Arolsen. Da entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten in der Schlesienstraße neben dem Schwimmbad Arubella. Der Kreistag genehmigte das 3,3 Millionen Euro teure Vorhaben einstimmig. Die Wohnungsbaugenossenschaft Bad Arolsen führt das Projekt durch und hat 300 Wohnungssuchende auf der Warteliste. Das Haus bietet 6 Wohnungen für 2 Personen sowie jeweils 3 Einheiten für 3 und 4 Personen. Die Finanzierung teilen sich mehrere Partner. Die WI Bank gibt ein Darlehen über 1,4 Millionen Euro und einen Zuschuss von 560.000 Euro. Die Genossenschaft brachte 600.000 Euro Eigenleistung ein und der Landkreis steuerte bis zu 400.000 Euro bei und übernahm zusammen mit der Stadt Bad Arolsen einen Zinszuschuss von je 240.000 Euro über 15 Jahre. Der Hintergrund: In den vergangenen 20 Jahren entstand in Waldeck-Frankenberg kein neuer sozialer Wohnraum. Eine Umfrage bei Städten und Gemeinden zeigte erheblichen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, besonders in den Mittelzentren. In Korbach, da haben sich rund 150 Gäste beim 7. WLZ-Presseshoppen in der großen Halle des Technischen Hilfswerks getroffen. Ortsvorsteher, Vereinsvertreter, Geschäftsleute und weitere Repräsentanten aus Gesellschaft, Politik, Kultur, Sport, Kirche und Wirtschaft nutzten den Abend für anregende Gespräche. Die Ehrenamtlichen des Korbacher THW sorgten für die Bewertung in der früheren Druckerei des Bing-Verlages und führten Interessierte zu den Einsatzfahrzeugen und zu den Geräten. WLZ-Geschäftsführer Markus Dittmann begrüßte die Gäste und verwies auf das traditionelle Motto: Keine langen Reden, sondern viel Gelegenheit zum Austausch in lockerer Runde. THW-Ortsbeauftragter Jan Semke betonte, dass trotz der Zugehörigkeit zur Bundesbehörde die vielen tausend Ehrenamtlichen in Deutschland im Zentrum stehen. Die Nachwuchsgewinnung sei daher wichtig. Das THW biete spannende Technik, vielfältige Aufgaben bei der Hilfe für Menschen in Notlagen und eine besondere Kameradschaft. Nach dem kurzen offiziellen Teil tauschten sich dann die Gäste an Stehtischen aus und auch WLZ-Herausgeber Markus Fromm kam mit vielen Gästen ins Gespräch. In In Korbach, da steht der Windpark Marke und der ging in der letzten Woche am Mittwoch in Betrieb. Die 4 Windenergieanlagen können rechnerisch mehr als 13.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen und sparen dabei jährlich über 35.000 Tonnen CO2 ein. Landrat Jürgen van der Horst, Korbachs Bürgermeister Stefan Kiewik und VEW-Geschäftsführer Frank Benz nahmen die Anlagen gemeinsam in Betrieb. Mit einer Gesamtleistung von 22,8 Megawatt erzeugen die Windräder Strom für die Region. Jede Anlage erreicht eine Nahenhöhe von 164 Metern. Die Rotorblattspitze, die ragt sogar bis zu 239 Meter in die Höhe. Die Verbandsenergiewerk GmbH investierte dafür rund 37 Millionen Euro. Der Weg war steinig. Bereits 2011 begannen die ersten Planungen. Die Wetterradaranlage des Deutschen Wetterdienstes in Flechtdorf und eine Nachttiefflugstrecke der Bundeswehr verzögerten das Vorhaben dann erheblich. Von ursprünglich 6 geplanten Anlagen mussten dann auch noch 2 gestrichen werden. Erst Mitte 2018 folgte der Genehmigungsantrag, im Juni 2023 dann die Baugenehmigung. Die Anlagenflächen gehören den Marker Waldinteressenten und der Walligschen Domänialverwaltung. Die VW betreibt damit insgesamt 6 Windparks im Waldeck-Frankenberg mit einer Gesamtleistung von 39,4 Megawatt. Die Stadt Bad Wildungen, die hat ein europaweites Bieterverfahren für den Verkauf des Kurhausgeländes gestartet. Die Frist zur Abgabe von Angeboten läuft am 12. Dezember um 12 Uhr mittags ab. Erster Stadtrat Hartmut Otto hofft auf Kaufinteressenten, denen da an der Entwicklung der Stadt etwas liegt, und er wünscht sich auch einheimische Investoren. Mit dem Verkauf des letzten Filetgrundstücks beschäftigte sich der Magistrat bereits zu Zeiten von Bürgermeister Volker Zimmermann intensiv. Alle bisherigen Ansätze lösten sich aber in nichts auf. Bei der Konzeptvergabe geht der Zuschlag nicht einfach an den Meistbietenden. Der Kaufpreis fließt zu 40% in die Entscheidung ein, das Nutzungskonzept zu 30% und die Gestaltung von Gebäude und Gelände ebenfalls zu 30%. Eine Jury mit 2 auswärtigen Sachverständigen, Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie einer sachkundigen Person aus der Wildunger Bevölkerung, die wählt dann den Favoriten aus. Nach Ablauf der Frist sichtet die Jury die Angebote. Ab Februar werden die Politikgremien eingeschaltet. Die Stadtverordnetenversammlung soll dann in ihrer letzten Sitzung vor den Kommunalwahlen die endgültige Entscheidung über den Verkauf fällen. In Hempe und Edersee, das Organisationsteam des Edersee-Neujahrsschwimmens, das ruft um Hilfe. Mehrere mobile Saunen und beheizbare Pools sind nämlich jetzt kurzfristig ausgefallen. Die Anbieter sagten in den vergangenen Wochen ab, weil ihre Anlagen nicht mehr funktionsfähig waren oder weil sie vergaßen, sie wie sonst üblich zu reservieren. Statt 3 Hotpots zum Aufwärmen steht für 2026 erst 1 Pool zur Verfügung. Von zuletzt 6 Saunen blieb nur die Hälfte. Das Team kaufte aus der Not jetzt 2 Saunen, mehr sei finanziell und logistisch aber nicht möglich. Auf eBay suchte das Team vergeblich nach mobilem Einsatz für Ausleihen. Sprecher Christian Witte setzt nun auf die Hoffnung auf die Edersee-Fans und auf ihre Ideen. Presse, Funk und Fernsehen sind eingeschaltet, Sponsoren gewonnen und weitere sind willkommen. Mit holzbefeuerten Zinkbadewannen alleine lasse sich die Lücke nicht füllen. Am 1. Januar 2025 gingen fast 400 Schwimmerinnen und Schwimmer bei 5 Grad Luft- und Wassertemperatur baden. Tausende Schaulustige säumten Ufer und Sperrmauer. 2026 findet die 18. Ausgabe des Neujahrsschwimmens statt, das in sein 20. Jahr geht. In Edertal, da haben die Freien Wähler einen Antrag für ein neues System bei öffentlichen Mülleimern und Kompostkisten auf Friedhöfen in die Gemeindevertretung eingebracht. Das Parlament überwies ihn einstimmig in den zuständigen Ausschuss. Der Antrag enthält 3 Kernforderungen. Den Austausch der bestehenden Grünabfallkisten auf Friedhöfen durch grüne Mülltonnen, die Prüfung und Optimierung der öffentlichen Mülleimer sowie die Installation smarter Abfallbehälter mit Füllstandsmeldung nach Wildunger Vorbild. Die Behälter melden den Bauhof automatisch, sobald sie geleert werden müssen. Außerdem fordern die Freien Wähler ein Mülltrennsystem mit mindestens 4 separaten Behältern für Papier, Bioabfall, Wertstoffe und Restmüll. Die Begründung: die derzeitige Praxis zeige erhebliche Mängel bei Sauberkeit, Hygiene und Effizienz. Die manuelle Entsorgung durch den Bauhof erfordere einen unverhältnismäßig hohen personellen Einsatz. Die Kisten müssen nämlich von Hand demontiert werden, per Radlader und Laster wird der Grünabfall aufgeladen. Grüne Container würden stattdessen im Rahmen der regulären Müllabfuhr 14-tägig geleert. Smarte Mülleimer würden die Zahl der Anfahrten reduzieren. Das Bauteam erhielte dadurch zusätzlichen Spielraum für die Pflege öffentlicher Flächen. In Wrexen, da hat das Stadtparlament am Donnerstag einstimmig einen Aufstellungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan in der Ramser Straße gefasst. Dort soll eine neue Festhalle mit angegliedertem Feuerwehrhaus entstehen. Der Magistrat fand das Grundstück in der Nachbarschaft des Speditionsgeländes, nachdem zuvor die Wiese neben der Reithalle im Gespräch gewesen war. Die Stadt befand sich bereits im Eigentum einer größeren Fläche, die sich durch Grundstückstausche arrondieren ließ. Beide Gebäude gelten als Ersatzbauten für nicht mehr ausreichende Altbauten. Anlass für die Neuplanung gab vor einem Jahr die Suche der Kreisverwaltung nach einem Gebäude für die Nachmittagsbetreuung an der Musikalischen Grundschule Wrexen. Die Kreisverwaltung übernimmt das alte Haus des Gastes und baut es um. Die Stadt erzielt einen Kaufpreis von rund 400.000 Euro und spart Investitionen von über 800.000 Euro für Brandschutzauflagen. Zusammen mit Zuschüssen von 1,2 Millionen Euro aus dem Dorfentwicklungsprogramm lässt sich der Neubau vergleichsweise günstig finanzieren. Das Kombinationsgebäude wird 80 x 20 Meter groß und bietet Platz für bis zu 1000 Besucher. Das Feuerwehrhaus erhält zwei Garagen mit aktuellen Normmaßen. Der Bachlauf der Twiste im Bereich des Stachbruchs in Volkmarsen, der wurde für rund 530.000 Euro renaturiert und auch deutlich verbreitert. Die massiven Erdbewegungen dienten sowohl dem Naturschutz als auch dem Hochwasserschutz. Dabei entstanden Retentionsflächen für Wassermassen, die bei Starkregen die Altstadt von Volkmarsen bedrohen. Insgesamt schuf der hessische Wasserverband Diemel rund 11.000 Kubikmeter zusätzlichen Stauraum. An mehreren Stellen im verbreiterten Bachlauf und in neuen Seitenarmen wurden Kiesbänke eingebaut, die das durch den Bau der Twistetalsperre verringerte Geschiebe ersetzen sollen. Die Kiesbänke dienen Fischgenerationen wie Forellen, Eschen und Groppen als Laichraum und Kinderstube. Das Projekt wurde zu 100% mit Landesmitteln finanziert. Rund 80% der Kosten deckt das Klimaschutzprogramm des Landes, weitere 20% stammten aus naturschutzrechtlichen Ersatzzahlungen. Ein Probelauf bewies kürzlich, dass die neu geschaffenen Nebenarme funktionieren. Zur Herstellung des Winterstaus ließ die technische Betriebsleiterin des Twiste-Staudamms eine größere Welle Wasser ab. Dabei floss das Wasser sehr gut in die neuen Überlaufflächen. Bis zum Beginn der neuen Vegetationsperiode werden noch weitere ahrungerechte Gehölze nachgepflanzt, darunter Eichen, Schwarzerlen und Weiden. Und noch eine Nachricht, die das Waldecker Land insgesamt und den Landkreis betrifft. Das Land Hessen unterstützt die Kommunen hier mit einem Sofortprogramm. Nach Waldeck-Frankenberg fließen insgesamt 8 Millionen Euro. Landkreis, Städte und Gemeinden können das Geld frei verwenden. Der Landtag beschloss mit einem Nachtragshaushalt die Soforthilfe von insgesamt 300 Millionen Euro für alle hessischen Kommunen. Das Finanzministerium informierte die Kommunen über die konkreten Beiträge und zahlte in den kommenden Tagen alles aus. Es gab keine Vorgaben des Landes zur Verwendung. Das Land Hessen nahm für das Sofortprogramm neue Schulden auf. Die Hilfe richtete sich insbesondere an finanzschwache Kommunen, die bei der Finanzierung ihrer Aufgaben zusätzlich unterstützt werden sollten. Finanzminister Prof. Dr. Lorz erklärte, Land und Kommunen litten gleichermaßen unter der anhaltenden Wirtschaftsschwäche Deutschlands. Steuereinnahmen blieben aus. Die Landesregierung folgte dem Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände, die 300 Millionen Euro nach den vom kommunalen Finanzausgleich bekannten Kriterien zu verteilen. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg erhielt 3,349 Millionen Euro. Die größten Einzelbeträge gingen an Korbach mit rund 760.000 Euro, an Frankenberg mit rund 570.000 Euro und an Bad Wildung mit ungefähr 550.000 Euro. Und das war's mit dem Blick zurück. Wir schauen auf das Thema im Fokus und da geht's diesmal um Betrugsmaschen. Und zwar sind in Bad Arolden falsche Bankmitarbeiter aktiv gewesen. Die schlugen in der vergangenen Woche zu. Mehrere Menschen wurden Opfer dieser perfiden Masche, bei der sich die Täter als Bankmitarbeiter ausgaben. Und zwar, die Methode folgt dabei dem immer gleichen Muster. Am Telefon gibt sich jemand als Mitarbeiter der Hausbank aus und berichtet von angeblich unberechtigten Abbuchungen vom Konto. Ein besonders dreister Fall ereignete sich jetzt am 12. November. Eine 76-jährige Frau erhielt gegen 10.15 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Herr Neumann vorstellte und behauptete, von ihrer Bank zu sein. Er schilderte, dass mehrere tausend Euro für Kleidung von ihrem Konto abgebucht worden seien. Die Seniorin verneinte und gab dem vermeintlichen Bankmitarbeiter ihre PIN-Nummer. Kurz darauf erschien ein junger Mann an ihrer Wohnadresse und holte die Karte ab. Der Täter war zwischen 20 und 30 Jahren alt, hatte schwarzes Haar, das an den Seiten kurz und oben voll und lockig war. Er trug Jeans, Als der Frau die Sache merkwürdig vorkam, versuchte sie den angeblichen Bankmitarbeiter zurückzurufen, doch niemand ging mehr ans Telefon. In ihrer Hausbank stellte sich heraus, mit der Karte war bereits ein vierstelliger Betrag abgehoben worden. Nach Angaben einer Bad Arolser Bank ereigneten sich in dieser Woche mehrere solcher Fälle im Raum Bad Arolsen. Doch Bad Arolsen steht nicht allein da. Mitte November veröffentlichten Finanzaufsichtsbehörden weltweit dringende Warnungen vor einer massiven Welle hochprofessioneller Betrugsmaschen. Zum Beispiel in der Städteregion Aachen versuchten in der vergangenen Woche Unbekannte an die Debitkarten von Bürgern zu kommen, teilweise leider mit Erfolg. Koblenz meldeten Betroffene Ende August an einem einzigen Tag 3 Strafanzeigen bei verschiedenen Polizeidienststellen. So, und wir schauen jetzt nochmal genau, wie die Täter vorgehen. Die Betrüger arbeiten mit psychologischem Druck und mit professioneller Täuschung. Um Vertrauen zu gewinnen, nennt der Täter eine angebliche Vorgangsnummer, beispielsweise eine falsche Akkreditierung und manchmal auch die Adresse der Bankfiliale. Die rhetorisch geschulten Anrufer verwickeln die Bankkunden dann in ein Gespräch und entlocken dabei ganz geschickt die Tarnnummern oder Freischaltcodes. Bei der neuen Variante bieten die Täter dann einen vermeintlichen Service an. Sie möchten die alte Bankkarte schon mal abholen, damit es keine Probleme gibt. Wenig später steht tatsächlich jemand vor der Tür, der sich als Bankmitarbeiter ausgibt. Die Schadenssummen bewegen sich nach Erkenntnissen von Experten zwischen 1.000 und 100.000 Euro pro Konto. Durchschnittlich geht es um Beträge zwischen 5.000 und 10.000 Euro. So, da ist natürlich jetzt die Frage, warum fallen Menschen darauf herein? Eine repräsentative Online-Befragung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes zeigt, Verbraucher können betrügerische Phishing-Mails zum Beispiel nicht gut von echten Mails oder Abläufen bei ihrer Bank unterscheiden. Die Maschen der Cyberkriminellen werden immer ausgefeilter. Und dem Anruf, die notwendige Glaubwürdigkeit zu verleihen, wird auf dem Telefondisplay oft das Wort Kundencenter und der Name der Bank angezeigt. Die sogenannte Spoofing-Technologie lässt die Anrufer dann seriös erscheinen. Von Anbietern versendete Warnmeldungen, beispielsweise wenn zuvor unbedingt ein neues Tarnverfahren eingerichtet werden muss, die sind so schlecht gestaltet, dass sie in der Mehrzahl der Fälle ihren Zweck nicht erfüllten. Nur 16% erkannten nach Erhalt der Warnmeldung, dass sie vorher auf einen Betrug hereingefallen waren. Wie schützt man sich jetzt? Die Polizei gibt klare Verhaltensregeln. Bankmitarbeiter erfragen niemals persönliche Daten oder Kontodaten am Telefon. Erst recht nicht die persönliche Geheimzahl, die EC-Kartennummer oder Tarns. Also niemals solche Daten herausgeben. Wenn dir der Name des Anrufers unbekannt ist, dann prüf, ob es diesen Mitarbeiter tatsächlich gibt. Kontaktiere dazu deinen eigenen Berater. Wähle bei einem Rückruf nur die Ihnen dir bekannte Telefonnummer der Bank und suche diese selbst aus dem öffentlichen Telefonverzeichnis heraus. Lass dich am Telefon nicht unter Druck setzen. Beende das Telefonat, sobald dir etwas verdächtig vorkommt, und spreche mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche Anrufe und hol dir Rat. Nimm niemals an, dass eine Nachricht oder ein Anruf tatsächlich von der Bank stammt. Kontaktiere stattdessen deine Bank direkt über die offizielle Webseite oder die offizielle Kundendienstnummer. Was tust du nun im Betrugsfall? Wenn du Opfer geworden bist, hab keine falsche Scham. Erstatte sofort Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler sind vor allem auf die Beschreibung der Person angewiesen, die die Karte abholt. Nur wenn sich möglichst viele Betroffene melden und die Personenbeschreibung immer genauer wird, besteht die Möglichkeit, die Täter irgendwann zu fassen. Dann informiere unverzüglich die Bank, damit die ihr Konto und die Karte sperren kann. Je schneller du reagierst, desto höher ist die Chance, dass der finanzielle Schaden nicht so hoch ausfällt. Du kannst auch den Sperrnotruf nehmen unter 116 116. Angriffe auf Bankkonten von Verbrauchern nehmen zu. Kunden bleiben in vielen Fällen auf dem Schaden sitzen, weil Banken ihnen gerne grobe Fahrlässigkeit vorwerfen. Deshalb ist es wichtig, alle Sicherheitsvorgaben einzuhalten. Die Polizei bittet, sprech gerade mit älteren Bekannten, Verwandten, Freunden und Nachbarn über diese Betrugsmaschen. Und deswegen reden wir auch hier drüber. Denn die Täter suchen sich gezielt ältere Menschen als Opfer aus. Wachsamkeit und Information sind also der beste Schutz. Und wir werfen einen Blick in den Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an? Über was berichten wir? Was ist am Wochenende los? In Föhl gibt es nicht so gute Nachrichten, da schließt die Bäckerei Rabe nach 100 Jahren. Wir sind bei den letzten Brötchen dabei und sagen, warum das alles passiert. An der ALS in Korbach eröffnet eine neue Ausstellung zum Thema judenfeindliche Postkarten. In Willungen geht es um die Renaturierung des Welzebachs. Die Dextstelle beim Landkreis bekommt Geld vom Land Hessen. Wir ziehen Bilanz zum Demokratieforum. Und in Willingen besuchen wir einen KI-Workshop für die Gastronomie. In Lichtenfels findet ein runder Tisch zum Thema Ehrenamt statt. Und im Kloster Flechtdorf wird am Freitag kräftig vorgelesen. Alle detaillierten Infos zu diesen Terminen und auch Nachbericht findest du immer in deiner WLZ-Ausgabe, frühmorgens am Frühstückstisch oder schon am Tag vorher als E-Paper ab 20 Uhr. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht, die kommt aus Edertal. Manchmal braucht es eben eine gute Idee, um gleich mehrere Probleme auf einmal zu lösen. Und die Edertaler NABU-Gruppe, die hat genau das geschafft und wurde dafür jetzt auch vom Deutschen Verband für Landschaftspflege mit 5.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet. Das innovative Konzept von Naturschützern Angela Odenhardt verbindet Klimaschutz, Biodiversität und regionale Wertschöpfung auf clevere Weise. Grasschnitt von Spielplätzen, Friedhöfen und Wegreihen wird nicht mehr aufwendig kompostiert, sondern sinnvoll verwertet. Statt klimaschädliches Methan und Lachgas freizusetzen, entsteht daraus also etwas Nützliches. Also der Clou, das Gras wird in einem Trockenwerk zu Heupellets gepresst und dann gemeinsam mit Hackschnitzeln in einem Pyrolyse-Reaktor zu Pflanzenkohle verwandelt. Diese macht Betonpflastersteine zum Beispiel härter und klimaneutral. Die entstehende Abwärme trocknet wiederum das Gras, ein geschlossener Kreislauf. Davon profitieren alle. Landwirte können Futterpellets herstellen, Kommunen sparen Kosten, Wegreine werden insektenschonend gemäht statt gemulcht und das Klima wird geschützt. Jetzt sucht der NABU Edertal Partner, um das Projekt mit einer Machbarkeitsstudie weiterzuentwickeln. Ich finde, eine Idee mit Zukunft. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback. Welche Themen interessieren dich? Um was brennt dir unter den Nägeln? Erzähl es mir und dann sprechen wir miteinander auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch bitte die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf wlz-online.de/podcast. Und dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.